بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الله سأل بامس من هاتسجن الله سزيجن ونهايل من هاتسجكايت زي أوف دم زيجل ومن لتسن على بروفيتن محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir sind mit Allah als unseren Herrn zufrieden. Und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten und Gesandten Allahs und ebenfalls mit dem Islam als Religion Allahs. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah ta'ala weitermachen mit dem Tafsir zu Surat Yusuf. Surah Yusuf Nummer 12. Ich lese erst einmal wie gewohnt die Ayat in übersetzter Sprache vor, die wir heute inshallah ta'ala vorhaben durchzugehen. Bismillah. Das sind die Ayat von Nummer 30 bis 38. Einige Frauen in der Stadt sagten: Die Frau des hohen Herrn versucht, ihren Burschen zu verführen. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte zu Yusuf: Komm zu ihnen heraus. Als sie ihn sahen, fanden sie ihn großartig und sie zerschnitten sich ihre Hände und sagten: Allah behüte, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Sie sagte: Seht, das ist der, dessen Wegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden. Und er wird ganz gewiss zu den Geringgeachteten gehören. Er sagte: Mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Hierauf schien es ihnen angebracht, nachdem sie die Zeichen gesehen hatten, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. Mit ihm kamen zwei Burschen ins Gefängnis. Der eine von ihnen sagte: Ich sah mich Wein auspressen. Der andere sagte: Ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Tue uns die Deutung hiervon kund. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte: Es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben, und verlassen habe ich sie, die das Jenseits verleugnen. Und ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter Ibrahim, Ishaq und Jakob gefolgt. Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das ist etwas von Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschen. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Das sind die Ayat, liebe Geschwister, die wir heute inshallah ta'ala vorhaben zu verstehen und durchzugehen und miteinander über die Worte Allahs nachzudenken und Allahs zu gedenken, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch unsere Sünden vergeben, auf dass wir diese Ayat auf beste Art und Weise verstehen. Wie ihr euch sicherlich erinnern könnt, haben wir beim letzten Mal die Szene besprochen, in der Yusuf alayhi salatu wassalam, der Prophet Yusuf, sich im Schloss des Königs befand und zu ihm die Frau des Königs gegangen ist. Und sie hat die Türen abgeriegelt und hat mit ihm versucht, das zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran al-Karim berichtet hat. Und wir haben gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die ihm nahe stehen, seine Awliya beschützt. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt, dass Yusuf alayhi salatu wassalam, obwohl alle Bedingungen erfüllt waren, beziehungsweise obwohl die Situation ideal gewesen wäre, um diese Sünde zu begehen, wenn man das als ideal bezeichnen kann, trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Macht ihn davon abgebracht, diese Sünde zu begehen. Und daraufhin hat die Frau ihm vorgeworfen, dass er derjenige gewesen sein soll, der vorhatte, diese Sünde zu begehen. Und wir haben erfahren, dass ein Richter aus dem Hof des Königs entschieden hat, beziehungsweise einen Maßstab angesetzt hat, an dem man erkennen konnte, wer im Recht war. Und es war eindeutig der Fall, dass Yusuf a.s. im Recht war und sie im Unrecht war. Und das Letzte, was wir gesagt haben, war, dass dieser Richter der Frau empfohlen hat, sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuzuwenden, beziehungsweise auch ihren eigenen Ehemann um Verzeihung zu bitten. Und dass Yusuf a.s. angeordnet wurde, diese Sache nicht weiter zu erzählen. In der 30. Aya heißt es, einige Frauen in der Stadt sagten, die Frau des hohen Herrn versucht, ihren Burschen zu verführen, er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Offensichtlich hat sich diese Geschichte rumgesprochen. Und sie ist nicht unter diesen drei Personen geblieben. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt, dass die Frauen in der Stadt darüber gesprochen haben. Und die Frau des hohen Herrn, das heißt auf Arabisch Imra'atul Aziz, Al-Aziz, liebe Geschwister, ist der König, ist in einem der arabischen Dialekte, heißt Al-Aziz Al-Malik, das heißt der König, wie Imam al-Tabari sagte, rahimahullah. Das heißt also, die Frau des Königs hat versucht, ihren Burschen zu verführen. Das ist das, was die Leute jetzt von dieser Geschichte mitbekommen haben. Wie ein Gerücht, aber es entspricht ja auch der Wahrheit. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Und dann sagen sie, wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Diese Aussage ist zweideutig. Entweder meinen sie genau das, was sie gesagt haben, in dem Sinne, dass eine Frau als Ehefrau des Königs sich normalerweise nicht einem Sklaven hingeben darf. Oder sollte, besser gesagt. Denn es ziemt sich ihr nicht. Sie ist von adliger Abstammung und sie ist natürlich Yusuf auch. Aber Yusuf a.s. dürft ihr nicht vergessen, ist als Sklave nach Ägypten verkauft worden. Insofern ist die offensichtliche Bedeutung ihrer Aussage, wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum, als würden sie tadeln und ihr vorwerfen, wie kannst du als Frau des Königs dich so herablassen, dass du dich einlässt auf einen Sklaven. Und natürlich, wie wir im Laufe der Geschichte erfahren werden, die Frauen oder beziehungsweise besonders die Frauen, die jetzt in der Rede sind, sie kannten Yusuf nicht. Und sie wussten auch nicht, wie er aussieht, denn hätten sie gewusst, wie er aussieht, hätten sie dafür wahrscheinlich nicht getadelt. Weil Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala ihm an Schönheit gegeben hat, was er anderen Menschen nicht gegeben hat. Nun, das ist die, wie wir gesagt haben, die offenkundige Bedeutung, die offensichtliche Bedeutung dieser Aussage. Aber Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns mit, in der darauf folgenden Ayah, dass diese Aussage wohl doch nicht so gemeint war, wie sie gesagt haben, doch in Wirklichkeit schilderten sie etwas anderes oder führten sie etwas anderes im Schilde. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala in der darauf folgenden Ayah, auf Deutsch übersetzt, als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Wer ist mit sie gemeint im ersten sie, als sie nun von ihren Ränken hörte? Mit sie ist die Frau des Königs gemeint. Das heißt, als sie von den Ränken der Frauen in der Stadt erfuhr. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat also ihre Aussage als Ränke bezeichnet. Das heißt, wie ein Plan, der geschmiedet worden ist. Insofern, Allah azza wa jal, derjenige, der alles weiß und alles hört und alles sieht, er wusste, dass sie eigentlich etwas anderes im Schilde geführt haben. Und zwar, was wollten sie? Sie wollten durch ihre Aussage, durch die Verbreitung dieses Gerüchtes, indem sie ihre Empörung zum Ausdruck bringen, sie wollten letztendlich Yusuf alayhi salatu wassalam zu Gesicht bekommen. Das heißt also, durch dieses Gerücht und durch dieses schlechte Reden über die Frau des Königs, wollten sie sie dazu bringen, dass sie ihnen erklärt, warum sie tatsächlich so mit Yusuf alayhi salatu wassalam umgegangen sind. Das heißt in anderen Worten, sie waren neugierig. Und sie haben diese gewaltige List geschmiedet und so hat Allah sie bezeichnet. Offensichtlich hat die Frau des Königs diese List verstanden. Und sie hat diese List nicht nur verstanden, sondern sie hat sich auch überlegt, wie kann sie sie zu ihren eigenen Gunsten gegen sie anwenden. Das heißt, wiederum hat sie jetzt eine List geschmiedet gegen die Leute, die gegen sie eine List geschmiedet haben. Deswegen heißt es noch einmal, als sie von ihren Ränken hörte, als sie, die Frau des Königs, von den Ränken der Frauen der Stadt hörte, sandte sie, das heißt zu ihrer Verteidigung, zu ihnen. Gemeint ist, sandte sie nach ihnen. Nach jemanden senden bedeutet, dass du jemanden zu einer Person schickst, um dieser Person zu sagen, komm bitte zu mir. Das heißt, sie sandte nach ihnen. Das heißt, die Frau des Königs sandte nach den Frauen in der Stadt, die diese Sache über sie geredet haben, dass sie sich nämlich, wie kann sie sich einem Sklaven hingeben, und bereitete ihnen ein Gastmahl. Das heißt also, sie entgegnete eine List mit der anderen. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer in die Hand und sagte zu Yusuf, komm zu ihnen heraus. Offensichtlich, das heißt, ich habe nichts Näheres darüber gefunden, warum Yusuf a.s. Zu ihnen hinausgehen sollte. Offensichtlich, weil er eben ein Diener war, wie Kammerdiener war, wie der Diener des Königs war. Und vielleicht musste er sie bewirten. Wie dem auch sei, er gab jeder von ihnen ein Messer in die Hand, damit sie ihre ihr Obst, heißt es in Tafsir, damit sie ihr Obst schneiden konnte. Und sie hat dann Yusuf gesagt, dass er zu ihnen hinausgehen soll, damit sie, die Frauen, Yusuf a.s. selbst erblicken können und dann selbst urteilen können, ob sie im Irrtum ist oder ob sie im Irrtum sind. Sie sagte zu Yusuf, komm zu ihnen heraus. Als die Frauen Yusuf a.s. sahen, fanden sie ihn großartig und sie zerschnitten sich ihre Hände und sagten, Allah behüte, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Das arabische Wort für sie zerschnitten sich ihre Hände, auf Arabisch qatta'na, kann bedeuten, dass sie tatsächlich ihre Hände zerschnitten haben, das heißt, wie wenn man sich schneidet, aber mehrmals. Aber es kann auch tatsächlich bedeuten, dass sie sich ihre Hände abgeschnitten haben. Und Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, sagte, beide Bedeutungen sind wahrscheinlich und wir haben kein Recht, eine der anderen vorzuziehen. Und Allah weiß, was tatsächlich genau passiert ist. Aber das eine, Gott bewahre, ist schlimmer als das andere. Das heißt nicht, dass sie sich nur einmal geschnitten haben und dann aufmerksam geworden sind darüber, dass das Blut angefangen hat zu fließen, sondern dass sie, wal'iyadhu billah, sich mehrmals geschnitten haben. Und das heißt, sie müssen eine unglaublich große Ablenkung ins Visier bekommen haben, dass sie sich mehrmals in die eigene Hand schneiden, ohne dass sie davon etwas merken. Das ist eine Art Ablenkung, die für unser einer schwer nachzuvollziehen ist, weil wir so eine Person, a.s.w., nicht zu Gesicht bekommen haben. Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, sagte, U'atiya Yusufa wa ummahu thuluthul husun. Entschuldigung, U'atiya Yusuf wa ummahu thuluthul husun. Das heißt also, Yusuf und seine Mutter wurden ein Drittel der Schönheit gegeben. Im Hadith über die Himmelsfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb die Situation, als er auf Yusuf traf. Er sagte: "Fa'idha ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, idha huwa qad u'tiya shatr al-husn." Das heißt, und da war plötzlich Yusuf sallallahu alaihi wasallam vor mir und Allah hatte ihm oder ihm wurde die Hälfte der Schönheit gegeben. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Also eine Schönheit, ein Aussehen, das man sich nicht vorstellen kann, es sei denn, man hat das selbst mit eigenen Augen gesehen. Sie zerschnitten sich ihre Hände und sagten, Allah behüte. Allah behüte. Und Abdullah ibn Abbas sagte, radiallahu ta'ala anhu, über die Sache mit dem zerschnitten Hände, sagte, جَعَلْنَا يُقَطِّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَهُنَّ يَحْسَبْنَا أَنَّهُنَّ يَقْطَعْنَا الْأُتْرُجْ. Das heißt, Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, sie zerschnitten sich ihre Hände oder eben sie schnitten sich ihre Hände ab, wie dem auch sei, sie schnitten sich in ihre Hände, während sie dachten, dass sie die Utruj zerschneiden. Utruj ist ein Obst, liebe Geschwister, das gut riecht. Und Allah weiß alleine, welches Obst damit genau gemeint ist. Manche vermuten damit, es ist ein Obst wie die Zitrone gewesen, vielleicht auch die Orange gewesen, vielleicht auch die Melone. Allahu a'lam. Bei jedem Fall ist es ein Obst gewesen, das guten Geruch hat. Und das heißt, sie dachten, sie wären dabei, dieses Obststück zu schneiden oder zu zerschneiden. Weil solche Obstnummern schneidet man ja auch ganz durch. Und in Wirklichkeit schnitten sie gerade in ihre Hände und sagten, Allah behüte, Hasha Lillah, das ist ein Ausdruck der Verwunderung in diesem Fall, oder Allah bewahre uns, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Natürlich diese Aussage, das ist kein Mensch, das ist ein ehrenvoller Engel, ist ein Ausdruck der Übertreibung. Es ist ein Ausdruck der Übertreibung. Das heißt also, man verwendet diesen Ausdruck, um zu sagen, das, was ich gesehen habe, ist von unglaublicher Schönheit. Denn warum ist es ein Ausdruck der Übertreibung? Weil kein Mensch von uns hat einen Engel gesehen. Okay? Der einzige, von dem wir wissen, dass er Engel gesehen hat, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und vielleicht andere Propheten, Allahu a'lam. Ja? Aber das ist ein Prophet, hat diese Gunsterweisung Allahs bekommen, dass er einen Engel sehen kann. Aber wir wissen nicht, wie die Engel aussehen. Aber die Engel sind natürlich ein Inbegriff für sehr schöne Geschöpfe. Niemand kennt ihr Aussehen, aber jeder weiß, dass sie schöne Geschöpfe sind. Und das ist der Vergleich in dieser Aya. Das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Sie sagte, seht, das ist der, dessen Wegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden. Und er wird gewiss zu den Geringgeachteten gehören. Ihre List ist also aufgegangen. Und als sie sah, dass sie sich ihre Hände zerschnitten, sah sie jetzt nun die Gunst der Stunde und nutzte die Situation aus, um sich zu rechtfertigen. Wie kann man als Frau des Königs einen Sklaven lieben, dessen Abstammung man nicht kennt? Und sie sagte, seht, das ist der, dessen Weg ihr mich getadelt habt. Und sie hat danach zugegeben und ein Geständnis abgelegt und gesagt, dass sie tatsächlich gewesen ist, diejenige gewesen ist, die diese Sache begangen hat. Das hat sie ja zugegeben, dass sie schuld war. Das heißt, jetzt ist die Sache hundertprozentig geklärt, dass sie schuld war an der Situation, die wir beim letzten Mal behandelt haben, wo sie versucht hat, ihren Yusuf a.s. zu verführen. Und sie hat auch zugegeben, dass Yusuf a.s. nicht nur unschuldig war, sondern dass er sogar widerstand. Denn wir wissen, er hat a.s. sich zur Tür begeben, ist zur Tür gerannt und wollte abhauen. Aber sie hat versucht, ihn an seinem Kleid zurückzuhalten, hat ihm dabei das Kleid von hinten zerrissen. Und dann sagt sie weiterhin drohend, und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden und er wird gewiss zu den Geringgeachteten gehören. Das ist in diesem Moment eine Drohung für Yusuf a.s. gewesen, woraufhin Yusuf a.s. ein Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Weil offensichtlich hatte ihr Mann nicht genug Eifersucht gehabt, um sie von ihm fernzuhalten. Und offensichtlich hat er Angst gehabt, dass sie tatsächlich diese Sünde noch einmal versuchen wird zu begehen. Deswegen hat sie ihm gedroht und gesagt, wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden. Und er wird ganz gewiss zu den Geringgeachteten gehören. Das ist, was sie denkt. Sie denkt, dass eine Person, nur weil sie im Gefängnis ist, eine geringgeachtete Person ist. Ja, vielleicht in dem Reich, in dem sie sich befinden, aber nicht in dem Reich der gläubigen Menschen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf a.s. bringt uns bei, liebe Geschwister, dass es Situationen gibt, in denen kein Mensch einem helfen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah hilft einem in jeder Situation. Und dass wir uns in allererster Linie an Allah Azza wa Jal zu wenden haben, wenn wir ein Problem haben. Das Erste, was er gemacht hat, er hat nicht versucht, beim König Hilfe zu suchen. Er hat nicht versucht, Fürsprache einzulegen bei einer Person, dass der König ihn doch beschützen möge. Sondern, was er gesagt hat, ist, O mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Das Gefängnis, As-Sijnu, in einer anderen Lesart, As-Sijnu, ist es von Jakob, das heißt, mein Herr, eingesperrt zu werden, ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Hier sehen wir, liebe Geschwister, ein deutlicher Beweis dafür, dass ein Mensch, dass ein Muslim nicht aufgrund einer nicht aufgrund irgendeiner Prüfung gleich nachgeben darf. Und dass er nicht aufgrund einer kleinen Anstrengung gleich der Sünde, egal welcher Art, verfallen darf. In diesem Fall, möge Allah uns davor bewahren, ist es Zina. Und in anderen Fällen ist es vielleicht etwas, was mit dem Gebet zu tun hat oder mit dem Hijab zu tun hat oder mit anderen Dingen der Religion zu tun hat, die Allah Azza wa Jal einem auferlegt hat. Hier Yusuf a.s. ihm wird gedroht, wenn du nicht diese Sünde begehst, die sogar, ihr wisst aus der Geschichte vorher, jeder Mensch natürlicherweise vom körperlichen Instinkt her sehnt sich nach dieser Sache, unabhängig davon jetzt, ob es verboten ist oder erlaubt ist, aber trotzdem ist das kein Grund genug, dass er sagt, ich mache lieber diese Sünde, anstatt dass ich meiner Freiheit beraubt werde. Denn er wird seiner Freiheit beraubt, das heißt, er wird im Gefängnis sein und er wird dort eingeschränkte Bewegungsfreiheit haben und seine Da'wah wird er dort natürlich nicht mehr so ausüben können wie außerhalb und er hätte auch sagen können, mache ich einfach eine Sünde und danach bitte ich Allah um Verzeihung und Allah wird mir vergeben, so wie er anderen Propheten vergeben hat. Hätte alles machen können. Aber das ist keine Erlaubnis und kein ausreichender Grund, eine solche schwere und große Sünde zu begehen. Und so hat Yusuf a.s. es bevorzugt, ins Gefängnis gesteckt zu werden und eingeengt zu werden, und jeder gläubige Mensch weiß, dass die Zufriedenheit in diesem Leben einzig allein kommt, wovon? Von deinem Verhältnis zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist und du mit Allah als deinen Herrn zufrieden bist und mit der Islam als Religion, dann wirst du glücklich sein, auch wenn du im Gefängnis bist. Warum? Weil die wahre Glückseligkeit, wie wir gesagt haben, die ist von Allah Azza wa Jal. Wenn er sie in dein Herz setzt, dann bist du glücklich, selbst wenn du im Gefängnis bist. Und deswegen, wie manche Gelehrte gesagt haben, sinngemäß, egal ob ich im Gefängnis bin oder außerhalb des Gefängnisses bin, ich bin immer in meinem Paradies. Wenn ich im Gefängnis bin, so ist Allah subhanahu wa ta'ala bei mir und ich habe Zeit nachzudenken, nachzusinnen, ich habe Zeit zu beten, ich habe Zeit zu Allah zu gedenken, ich habe Zeit mein Wissen zu wiederholen und so weiter und so fort, vielleicht zu schreiben, vielleicht zu recherchieren. Und wenn ich außerhalb des Gefängnisses bin, dann betrachte ich das als einen Ausflug bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder ins Gefängnis komme. Denn manche Gelehrte wurden mehr als einmal eingesperrt. Er sagte, mein Herr, das Gefängnis, das heißt meiner Freiheit beraubt zu werden, ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Warum? Weil diese eine Sünde ist kurzer Genuss, aber lange Reue. Kurzer Genuss und lange Reue. Denn wenn ein Mensch einmal eine Sünde begangen hat, kann er diese Sünde nie mehr rückgängig machen. Unmöglich. Sie ist für immer und ewig festgeschrieben, dass er diese Sünde begangen hat. Sie kann verziehen werden. Nur das Problem ist, das weißt du nicht. Und deswegen ist die Reue lang und die Reue kann andauern bis zum Ende deines Lebens. Und wenn du ihre List, Yusuf a.s. sagte weiter in seinem Dua, und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Yusuf a.s. hat nicht gesagt, oh mein Herr, ich bin ein Prophet und ich bin sowieso bewahrt vor jeglicher Sünde, deswegen mir ist egal, was sie machen, ich werde sowieso die Sünde nicht begehen. Nein. Warum? Weil die Propheten, liebe Geschwister, sie sind keine Engel und die Propheten sind keine Menschen, die Roboter sind. Die Propheten sind keine Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala so erschaffen hat wie Engel, dass sie keine Sünden begehen können, sondern die Propheten, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen an Iman und an Gottesfurcht gegeben, was sie davor abhält, solche großen Sünden zu begehen. Insofern sind sie wie alle anderen Menschen auch, nur dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen eingegeben hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen an Iman und Gottesfurcht geschenkt hat, an Wissen, was er anderen Menschen nicht gegeben hat. Weil sonst wäre dieser Dua absolut unnötig gewesen, aber dieser Dua, er musste ihn sprechen. Und in diesem zweiten Teil des Duas, und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen, zu den Toren gehören. Daraus lernen wir, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleinige derjenige ist, der dich vor Schandtaten, vor allem Übel bewahren kann. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er nicht derjenige ist, der deinen Feind von dir abhält, wenn er derjenige nicht ist, der die Sünde anderer von dir abhält, du wirst alleine niemals imstande dazu sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht beisteht. Und hier, wenn wir verinnerlichen, heißt es, und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen. Was ist mit ihrer List hier gemeint? Ihre List, gemeint ist hier nicht die List der Frau des Königs. Auch wenn es ihm deutet, wenn das Wort ihre im Deutschen das bedeuten könnte. Aber mit ihre ist hier, sind die Frauen alle gemeint. Das heißt also im Arabischen heißt es Kaidahunna, und dieses Pronomen Hunna bezieht sich auf eine Anzahl von Frauen. Also ist hiermit nicht nur die Frau des Königs gemeint, sondern sie als auch die anderen Frauen, die in dieser Situation anwesend gewesen sind. Nur die Frage ist, was ist denn ihre List gewesen? Die List der Frau des Königs kennen wir. Aber man sagt, sie alle hatten Übles mit ihm vor. Das ist eine Art, das ist eine Interpretation, dass sie alle, Allah bewahre, das Gleiche vorhatten, zu machen mit ihm, was auch die Frau des Königs vorhatte, nachdem sie ihn gesehen haben. Und das weist deutlich darauf hin, dass es zur Unvernunft gehört und zur Torheit gehört, dass ein Mensch sich selbst einer Sünde aussetzt. Das heißt, du weißt nicht, wie eine bestimmte Frau aussieht. Du gehst extra hin und schaust sie an, damit sie in deinem Kopf bleibt, damit du immer wieder daran denkst. Das heißt, du machst dir das Problem ja nur selbst. Und das ist das Gleiche, was die Frauen auch gemacht haben. Und wenn man nicht von dieser Sünde Bescheid weiß, dann kann sie auch nicht einem in den Kopf kommen. Und deswegen, sie haben sich selbst in dieses Verderben gestürzt. Und die zweite Ansicht ist, dass hiermit die Frist der Frau, dass hiermit die List der Frauen allgemein gemeint ist. Das heißt allgemein, O Allah, wenn du die List von Frauen von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen. Der Fitna der Frauen allgemein. Das heißt, Yusuf a.s. bringt uns bei, dass jeder Mensch sich vor jeglicher Versuchung, besonders wenn es um die Frauen geht, bei Allah subhanahu wa ta'ala um Zuflucht zu suchen hat. Und die dritte Interpretation ist, dass die Frau des Königs, sie hatte ja vor, Yusuf zu verführen, und die anderen Frauen haben Yusuf eingeredet und zu ihm gesagt, gib lieber nach und mach lieber das, was die Frau des Königs von dir verlangt, denn wenn du das nicht machst, dann wirst du ins Gefängnis gesteckt werden. Und sie ist sowieso mächtiger als du und du bist nur ein Sklave. Und sie waren sozusagen Leute, die einem sehr schlechte Ratschläge gegeben haben, wie viele Menschen heutzutage anderen sehr schlechte Ratschläge geben, die nicht basieren auf der Religion, sondern basieren auf Lust und Laune. Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, O Allah, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen. Und warum? Natürlicherweise und niemand, und das Einzige, was dich davon abhalten kann, ist eben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir hilft, indem er zum Beispiel deinen Iman stärkt oder deine Gottesfurcht stärkt. Und ich werde zu den Toren gehören. Die Toren auf Arabisch heißt es Al-Jahilin. Das ist der Plural von Jahil. Und Jahil, liebe Geschwister, heißt eigentlich Unwissende. Ein Unwissender ist normalerweise ein Jahil, ein Unwissender. Und warum wurde diejenige Person, die solch eine Sünde begeht, als ein Unwissender bezeichnet? Weil nur eine Person, die Allahs Recht nicht kennt, das heißt jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht so schätzt, wie es ihm gebührt, ihn zu schätzen, nur solche Personen werden solche Sünden begehen. Deswegen hier erkennen wir, dass die wahren gottesfürchtigen Menschen, die gelernt, wie Allah sagte, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Das heißt, besonders die Gelehrten sind diejenigen, die Allah fürchten, oder anders übersetzt, nur die Gelehrten sind diejenigen, die Allah fürchten. Und gemeint ist nämlich, dass man von seinem Wissen profitieren muss. Es reicht nicht, dass man etwas weiß. Es reicht nicht zu wissen, dass diese Sünde eine Sünde ist, sondern man muss auch dieser Sünde aus dem Weg gehen. Wenn man dieser Sünde nicht aus dem Weg geht, obwohl man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie verabscheut, wo ist dann der Unterschied zwischen jemandem, der es weiß und es tut, und jemand, der es nicht weiß und es auch tut? Das heißt also, dein Wissen hat dir überhaupt nichts gebracht. Es hat dich ja nicht einmal von der Sünde abgehalten. Vielleicht sogar stehst du noch schlechter da als diejenige Person, die kein Wissen gehabt hat und diese Sünde begangen hat. Wenn du da ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Das heißt, zu den Unwissenden, denn jede Sünde begeht man aus Unwissenheit. Jede Sünde begeht man aus Unwissenheit. Das heißt, auch wenn du eigentlich weißt, dass es verboten ist, aber du begehst sie aus Unwissenheit in dem Sinne, wenn du wirklich wüsstest, was sich aus dieser Sünde ergibt, in diesem Leben, noch vor dem nächsten Leben, denn alles, was dich an Schlechtem in diesem Leben trifft, ist aufgrund dessen, was deine eigenen Hände vorausgeschickt haben. Also wenn du wüsstest, dass aufgrund der Sünde so und so, wirst du deine Arbeit verlieren im nächsten Jahr,
Oder wenn du wüsstest, aufgrund der Sünde so und so, wirst du dich von deiner Frau scheiden lassen. Oder wenn du wüsstest, aufgrund der Sünde so und so, wirst du krank werden am Ende deines Lebens. Kein Mensch würde diese Sünde begehen. Nur, warum macht man es? Aus Unwissenheit.